So, hallo. Hallo und willkommen bei Besuch und B heißt das, glaube ich. Und meine Gäste heute, schön, dass ihr da seid, ich habe euch ja gesagt, ich kündige euch so an, sind Grafen blaublütig, die Herren von Westfalen. Ich vergesse wahrscheinlich die Hälfte der Vornamen, Andreas und Georg von Westfalen zu Fürstenberg, dazu schon ergänzen, Andreas.
Du hast gespinkst, das geht nicht.
Ja, das habe ich vergessen, die Vornamen, oder?
Andreas war perfekt.
Ja, da kommen noch Johannes, Karl, Friedrich und alle anderen Karls. Also.
Was sind denn deine Zweitnamen?
Ne, ich habe sowas gar nicht. Das Ersetzer ist ein Doktortitel, ihr habt also vier. Nee, meine Eltern wussten das nicht. Ich komme doch aus dem Arbeiterviertel. Ich will mal gleich mit der Tür ins Haus fallen. Weil ich weiß ja eine Menge, also manchmal weiß ich was. Ich habe ja auch fürs ZDF als Sklave arbeiten müssen für diese Adelsprogramme, für die Zeitgeschichte. Und habe dann, sollte ab und zu mal eine witzige Formulierung reinschreiben. Und dabei habe ich ja gelernt vieles über den Adel und weiß daher, wenn einer von Westfalen heißt, dann gehört dem das Bundesland, das so heißt, also Nordrhein gehört euch nicht, aber Westfalen. Und da ich ja für Team Mensch und für B&B-Familie, so wisst ihr ja, also Flächen brauche für Himbeeranbau, Brotbackautomaten und solche Dinge, dachte ich, ihr müsst ja nicht all eure Jagd- und Lustschlösser vielleicht behalten. Und es gibt wahrscheinlich auch Flächen, wo ihr Treibjagden macht, die man vielleicht dann auch teilweise uns überlassen könnte. Das war also dann direkt meine Eingangsfrage, wäre, Andreas, du gut. Klingst du, als wärst du nicht spontan begeistert von meiner Idee?
Die guten alten Zeiten. Wie sagst du? Adel, ich habe ja gehört, sagte man, also ich weiß nicht, Georg, ob das stimmt, aber Adel verpflichtet, ist das richtig?
Ja, ja. Gängige Phrase, genau.
Ja. Also ich habe ja auch gehört, zahlen Sie mit Ihrem guten Namen. Ich glaube, das war mal irgendein Werbespruch. Also ich habe es auch vor ein paar Tagen nochmal versucht hier in der Sparkasse. Hat nicht geklappt.
Also nur mit dem guten Namen, was wolltest du denn kaufen? Maserati, oder?
Ich dachte, das ist Verhandlungssache.
Ja. Okay. Na gut, aber auch wenn das nicht klappt, das heißt doch, ihr habt also noch Georg weitreichende Ländereien und Andreas hat seine wahrscheinlich verjuckst.
Ja, also ich fürchte, ich würde mich da auch eher zum vererbten Stadtadel zählen. Das heißt, so mit großen Ländereien kann ich da jetzt spontan auch nicht dienen. Es wäre ein kleiner Zeltplatz oder ein Apfelbaum vielleicht im Garten noch vorhanden, aber fürs ganze Team Mensch wäre das wahrscheinlich unzureichend.
Das ist ja hoffentlich ein Scherz. Ich müsste sonst mal mit meiner Redaktion sprechen, was wir hier gerade machen.
Also ich kann vorschlagen, ich kann dir die Mitbewohner im Haus fragen. Wir haben hier einen super Innenhof mit einer tollen Tischtennisplatte. Das reicht vielleicht, keine Ahnung, für die erste Vorhut von Team Mensch.
Ja, ich muss ja auch los. Das ist hoffentlich nicht. Weshalb wird das heißen, Andreas? Also es würde für ein Doppel reichen, oder? An der Tischtennisplatte, oder?
Ja, also vor 4 Jahren wurde sie sehr viel benutzt. Inzwischen steht sie da ein bisschen alleine rum. Aber du kannst auch so mit 6, 8 Leuten mit Tischtennisplatte rumlaufen, wenn du aufpasst und dann nicht ins Beet fällst.
Okay, ich habe ja viel Mitgefühl, bevor ich gleich gnadenlos werde. Wie konnte denn das passieren? Also wie kam es denn zu diesem Verlust von Westfalen, von ganz bei uns im Bundesland? Oder hattet ihr das nie? Also von Westfalen heißt nicht, dass es eures ist. Aber ja, war.
Also innerhalb der weiteren Familien-Stammbaumgeschichte gibt es da sicherlich noch einige, die auch in Paderborn und so über entsprechende Ländereien verfügen. Aber das kann ich jetzt leider nicht so direkt vermitteln. Und im Endeffekt so über Krieg und Fluchtvertreibung ist es natürlich dann auch schon an die Substanz gegangen.
Aber du merkst, ich höre sehr aufmerksam zu, du könntest mir durchaus dann zu den Paderborner könntest du mir vielleicht ein Empfehlungsschreiben
aufsetzen? Ich könnte dir unverbindlich die E-Mail-Adresse vielleicht rüberschicken. Mal. Mit Empfehlungsschreiben müsste ich vielleicht erst noch ein kleines Exposé dann dranhängen oder so von der Art der Nutzung und Weiterverwendung dieser Ländereien.
Zumindest das würdest du tun. So. Info@Paderborn, wo alle Bittsteller sich direkt hinten anstellen dürfen.
Also wir haben Tennis. Vielleicht müssen wir dann auch wieder über den 10. oder so verhandeln. Ich weiß nicht genau, das war ja auch mal eine bewährte Tradition, habe ich gehört.
Ja, die inzwischen ist es der 7 von 10, oder heißt so. Ne? Also früher der 10. war, glaube ich, Steuern.
Ja, ja, genau, richtig. Da sind wir heute schon weitaus besser aufgestellt, was die Staatsquote angeht und unsere Steuerausgaben.
Ja, okay, also um den Scherz für Sekunden liegen zu lassen, ich glaube euch das ja auch nicht. Ich komme darauf gleich zurück, also auf die Ländereien, sobald ich euch so ein bisschen eingelullt habe. Und dann werdet ihr euch sicherlich verquatschen, welche Schlösser ich dann doch haben kann. Man muss allerdings zugeben, ihr seid besondere von Westfalens. Ihr seid ja auch nicht so ganz dahin abgebogen zum Lust- und Jagdschloss, was man vielleicht erwarten würde. Vielleicht schätze ich das auch falsch ein, aber ich habe zumindest, soweit reicht meine Kenntnis. Georg, ich glaube, du hast Medizin, kann das sein, studiert?
Ja, genau.
Das ist ja gerade noch vertretbar. Eigentlich muss man ja wahrscheinlich Anwalt werden, oder?
Ja, genau. Also ich meine, allein die Medizinerkarriere war jetzt auch nicht so traditionsbesetzt. Bei meinem Vater war das schon so, dass er da doch ein wenig als schwarzes Schaf erst wahrgenommen wurde. Insofern ist das vielleicht auch eine gewisse Familientradition, dass ich da auch einen relativ coolen Lebenslauf dann gebastelt habe.
Ach, dein Vater ist auch Mediziner?
Ja, schon. Genau. Ich bin da medizinisch vorbelastet auch insofern.
Ja. Das war eher das weiße Schaf der Familie, oder?
Ja, vielleicht auch so rum, wer weiß. Andreas, du hast weißen Kittel.
Andreas, du hast es aber auch falsch gemacht. Oder entschuldige, also das ist jedenfalls anders gemacht, als man es vielleicht
erwartet. Ich habe sehr viel falsch gemacht. Also mein Vater hat nicht mit seinem guten Namen zahlen wollen. Der ist Jurist geworden und hat sich als Jurist einen sehr guten Namen erarbeitet. Das heißt, die Kanzlei stand dann schon quasi als klare Möglichkeit vor Augen. Ich habe da auch ein paar Praktika gemacht, aber es hat mich da eigentlich nie so wirklich hingezogen. Also ich habe dann so Geisteswissenschaften, Literatur, Philosophie studiert, Vergleich Literaturwissenschaften. Und aber so im Nachhinein glaube ich so, eine Grundausbildung in Jura oder VWL, da hatte ich aber auch zu viele Klischees im Kopf, um diesen Weg zu gehen. Und jetzt bereue ich das ein bisschen.
Ach, tatsächlich?
Ja, also das Wissen wäre schon gar nicht schlecht. Das hilft ein bisschen.
Ach so, dazu komme ich ja gleich zu deiner Tätigkeit. Aber du meinst, dass zumindest diese Zusammenhänge besser zu kennen, aber nicht, um sie auszunutzen auf dem normalen Weg als Hedgefondsmanager von Westfalen, sondern...
Ich weiß gar nicht, ob es die gibt. Den Weg hätte ich natürlich auch einschlagen können. Das wäre auch originell gewesen, aber fiel mir nicht ein.
Weil du das gerade erwähnt hast, bevor du weitermachst, also ganz kurz, die Adresse deines Vaters könntest du mir vielleicht zumindest klang eigentlich ganz gut. Ja, sicherlich ein.
Mein Vater hat sich mit 80 Jahren wieder selbstständig gemacht.
Oh, ja. Auf dem eigenen Jagdschloss. Ich brauche auch nicht viel Platz. Nein, aber im Ernst. Also ich bin in den letzten Wochen ja gern kritisiert worden von denen, die mir zuhören, weil ich hatte ja versprochen mit dem Titel und was machen wir jetzt, dass ich dazu mal meine geschätzten Gäste befragen, weil wir so viel aktuelles Zeug noch immer davor stehen. Aber deswegen freue ich mich besonders, dass ihr zwei da seid, weil, also nicht, weil ihr einen Adelstitel und Lustschlösser, das machen wir gleich. Aber ihr habt ja und ich halte das jetzt hoch und vielleicht macht dann, ich halte das jetzt mal hoch, ich halte das mal vor meinen Kopf, weil wir so schmal heute geschnitten sind und ich hoffe, dass man das dann sieht. Das ist euer Gemeinschaftswerk. Ich werde das jetzt auch, nee, ich werde das nicht aufblättern, sondern Carsten wird hoffentlich an dieser Stelle, deswegen werde ich das jetzt doch aufblättern, aber falls Carsten das hinbekommt, wovon ich ausgehe, wird er ja auch mal einen kurzen Clip über unsere Köpfe legen, in dem man dann auch sieht, und nicht so, ich sehe euch jetzt nicht mehr. So, mal gucken, ob das geht. Ja, man sieht zumindest doch, dass es kein Buch ist, das nur aus Texten besteht.
Gott sei Dank.
Kompliment, wir sind ja unter uns. Ich habe das erstens mit Freude gelesen und dabei habe ich es angeguckt. Das ist ja großartig, Jungs. Entschuldigung, nee, meine Herren. Aber War das von Anfang an der Plan? Also ich kenn ja euer beider Werk, aber ihr habt euch zusammengesetzt und gesagt, wir machen jetzt das aufwendigste, inhaltlich aufwendigste und auch gestalterisch aufwendigste Buch, das die Welt in den letzten 7 Jahren gesehen hat, seit Bertrand Russell Logi-Comics oder so. Ernsthaft, also habt ihr ja. das von vornherein, war das der Plan?
Also, korrigier mich, Georg, meine Erinnerung ist irgendwie Winter 2020, 2021, habe ich überlegt, ein neues Buch zu schreiben, wo ich eigentlich der Frage nachgehen wollte, was für die Erkenntnisse in dem ersten Buch waren, also die Wiederentdeckung des Menschen, also die These, dass der Mensch eigentlich von Natur aus eher altruistisch kooperativ ist. Und wir oftmals den Menschen viel zu schlecht wahrnehmen, was man daraus jetzt konkret eigentlich lernen und umsetzen kann, also für die Art und Weise, wie wir zusammenleben, wie wir wirtschaften und so weiter. Also wie wäre so eine andere Welt eigentlich so vorstellbar? Dann kam ich relativ schnell zu dem Gedanken, dass ich 5 Fragen stellen wollte in dem Buch über das Menschenbild und anhand dieser 5 Fragen einfach die Leser herausfordern wollte, dass sie ihr eigenes Menschenbild testen, also wie sehr das wirklich mit der Realität übereinstimmt. Ich hatte den Gedanken, du hast einen Cousin, der brillant zeichnen kann, frag den mal, ob der diese 5 Fragen gestalten kann. Das habe ich gemacht, am nächsten Morgen zum Frühstück mache ich die Mails auf und habe 5 komplett durchgezeichnete Fragen, die einfach, so dass ich mir überhaupt gar nicht die Frage gestellt habe, einfach nur die Frage gestellt, wie erkläre ich es Georg, dass ich meine ursprüngliche Idee komplett gerade in Orkus geschmissen habe und eigentlich grundsätzlich nur Fragen stellen möchte und genau so nur komplett durchgemalt war. Das ist großartig. Und das war Gott sei Dank, hatte Georg da auch sehr schnell einsehen und der Widerstand war, täusche ich mich, der war nicht so groß.
Ja, es passierte eher schrittweise. Aus den 5 Zeichnungen wurden dann ja irgendwann auch die 250 Seiten oder was wir jetzt haben. Aber im Prinzip war so, wir haben halt in der Vergangenheit auch so für Hintergrund oder andere Magazine eigentlich sehr schön zusammengearbeitet, wo Andreas recht lange Texte mit auch entsprechend tiefgründiger Recherche publiziert hat und ich dann dazu Comics gemacht hatte. Und in dieser Weise zusammenzuarbeiten und sich Inhalten und Texten zu nähern, fand ich halt sowieso immer sehr spannend. Und so habe ich diesen Ball dann dankbar aufgenommen. Und das fiel dann auch so ein bisschen in die Corona-Zeit. Insofern hatte man da eh ein bisschen mehr Muße, zu Hause zu sitzen und sich lustige Figuren und Szenen auszudenken. Und wie gesagt, so die Texte, das war auch inhaltlich etwas, wo ich irgendwie für mich viele Anknüpfungspunkte sah und dann auch das großen Spaß gemacht hat, dann auch über die grafische Gestaltung diese Texte zu erkunden und zu vertiefen.
Mhm. Zu den Inhalten komme ich gleich, da habe ich nämlich noch wirklich ein paar Fragen. Nochmal, es war eigentlich nicht so geplant, das habe ich richtig verstanden. Und was wir vergessen haben, weil euch ja tatsächlich vielleicht nicht alle kennen, sondern nur sämtliche Adelskreise. Man muss das ja schon nochmal erwähnen dürfen. Also Andreas, du machst und korrigier oder ergänz mich bitte. Du hast ja nicht nur Komparistik, heißt das so?
Komparatistik, das ist so das
Komparatistik.
Fach. Das ist das Fach, was keiner studiert.
Sprung mal zurück. Ja, genau. Also ein Fach, das keiner studiert hat, dann aber noch Germanistik und Philosophie oder so. Und das ausgerechnet. Auch noch in Oxford oder was naheliegend ist für...
Die haben mich ein Jahr lang, haben sie mir Essen, Brot und Unterkunft gegeben, ja.
Ja, wie gesagt, dann bist du falsch abgebogen und hast aber die tollsten Dinge gemacht, wie ich finde. Du machst von WDR bis Deutschlandfunk irgendwie diverse Features, politische Features, Gesellschafts-Features. Du hast Installationen, ich darf das erwähnen, zur Völkerverständigung zwischen verfeindeten Nationen, die wir jetzt hier nicht namentlich nennen.
Also die erste war Deutschland-Frankreich zum Ersten Weltkrieg. Nennen. Die zweite war Deutschland-Russland zum Zweiten Weltkrieg. Also Deutschland-Sowjetunion-Russland. Und dann gab es noch ein drittes Projekt, was so dialogisch gedacht war. Das ist aber nur eines Hörspielprojekt geworden. Das ist Babin Yar. Das war das größte Massaker im Zweiten Weltkrieg. Das war eigentlich, man kann sagen, ein ukrainisch-russisch-deutsches Projekt.
Okay, du hast es jetzt erwähnt, ich wollte es nicht tun, aber es war ja bis vor kurzem auch noch erlaubt, irgendwie Völkerverständigung und sowas zu betreiben. Du hast auch nebenher noch großartige Hörspiele gemacht. Ich erwähne das auch deshalb, weil ich einen der Autoren, die du dann zum Hörspiel gemacht hast, den kenne ich ja, ein Amerikaner. Das Thema war so ein bisschen aus der Mode gekommen. 11. September irgendwas. Ne? Mhm. Dazu musst du gar nichts sagen. Ich finde, das könnte mal wiederholt werden. Ich mag das auch. Aber das wollen wir hier gar nicht vertiefen. Nein, aber dann hast du angefangen, also nicht neben deinen Features und allem, was du so machst, hast du dieses Buch geschrieben, das erwähnte Georg eben schon, Die Wiederentdeckung des Menschen. Auch das habe ich mit großer Freude gelesen. Das hat ja ein bisschen Nähe zu unserem gemeinsamen Freund Brechmann, wie er heißt. Rutger, yes. Der im Grunde gut hieß das, glaube ich. Ja. Und jetzt frage ich mich, in welcher Reihenfolge ich jetzt euch was frage, weil die eine Frage ist, ob ihr euch in allem einig seid. Aber die können wir gleich mal zurückstellen. Also, denn ich darf ja nicht vergessen zu erwähnen, dass Georg auch deshalb diese vielen Ländereien hat und Milliardär ist, weil er das berühmteste depressive Kastenprodukt der Welt gestaltet und miterfunden hat. Das werden sogar unsere Zuschauer und Zuhörer kennen. Bernd das Brot, ne? Das ist von dir.
Oder? Ja, also die Gestaltung, was man so Character Design nennt. Das heißt, so die ursprüngliche Idee, die kam halt von Tommy Krabbeis und so. Und das war dann damals so ein Designjob, den ich über eine Kölner Puppenbauagentur dann bekommen habe, um dann irgendwie so diese Figuren für tolle Sachen im Kinderkanal irgendwie ein bisschen auszugestalten und in Latexfiguren zu verwandeln im Endeffekt.
Ja, also auch den würden wir hier gern zeigen. Wir werden irgendwelche Links setzen, weil das, glaube ich, meines Wissens, wenn ich meine Familie richtig verstehe, läuft das immer noch Tag und Nacht.
Ja, also, vor allem in der Nachtschleife ist das immer noch ein Klassiker. Ja.
Aber da kriegst du doch sicherlich dann immer pro Nacht 8.000 Euro Wiederholungshonorar. Entschuldige, dass ich manchmal so ein bisschen materialistisch unterwegs bin. Aber
du solltest unser Buch lesen, dann würdest du das nicht machen.
Was? Ja, ich habe das Buch gelesen. Ich komme da gleich hin. Ja, ich habe da viel gelernt. Mhm. Gut, aber in der Reihenfolge jetzt. Also einmal ist es ein... Ich komme gleich zu der Frage, ob ihr einig seid. Mal anders anfangen. Also ich habe das gelesen, habe an unheimlich vielen Stellen, wie bei der Wiederentdeckung des Menschen gedacht, wir sind wesentlich besser, als wir denken, oder?
Ja, ich meine zumindest vom Potenzial her.
Mhm. Ja, und es ist auch so, wenn man in Umfragen einfach die Menschen fragt, wie wichtig ist für dich Freundschaft, Kooperation, Hilfe, Altruismus und so weiter, diese ganzen Eigenschaften sind ganz, ganz vorne, mit 80-90%, je nach Umfrage. Und fragt man dann die gleichen Menschen, wie schätzt du in der Gesellschaft, also die Menschen um uns herum, wie wichtig ist denen das, also den anderen? Dann bricht der Wert komplett ein. Wir sind, ich kann es aus dem Kopf umfühlen, 40%. Das heißt, wenn man 1.000 Leute fragt, sagen 900 Leute, das ist für mich total wichtig. Wenn man die 1.000 Leute fragt, von diesen 1.000 Leuten, wem ist das wichtig? Ist man deutlich weniger. Und das zeigt einfach per se, wie wir uns selber, die Menschen, unsere Mitmenschen, komplett unterschätzen. Und das hat natürlich, aber da kommen wir mit Sicherheit dazu, es hat eklatante Auswirkungen. Das ist also nicht nur irgendwie für das für den Nachdenktisch, sondern es hat konkret für das Leben Auswirkungen, für die Art und Weise, wie wir zusammenleben, wie man Sozialversicherung gestaltet und so weiter. Für ganz, ganz viele Sachen hat das. Also wie sehr gehe ich davon aus, dass es Trittbrettfahrer gibt, die ausnutzen, was andere Leute eigentlich allen helfen wollen?
Ja, auch diese Differenz zwischen Selbstbild und Fremdbild, die dann oft auch deutlich wird, ne? Dass ich irgendwie sage, natürlich kann man mir vertrauen, ich würde nicht Trittbrett fahren, aber die Gefahr, dass andere das tun, ist so groß, dass ich mich da wappnen muss oder entsprechende Vorkehrungen treffen muss, was eigentlich, wenn man überlegt, so im unmittelbaren Erlebnisumfeld, Freundes- und Bekanntenkreis, ist das ja selten der Fall, dass sich diese Themen so ergeben. Das ist ja oft auch etwas, was dann medial vermittelt ist und wo ich dann entsprechend auch dann es nicht ganz vermeiden kann, dass das auch mein Menschenbild am Ende des Tages mitprägt und das vielleicht auch überprägt, was ich persönlich erleben kann.
Aber das heißt, entschuldige ganz kurz dazwischen, wir schätzen uns falsch ein, stimmt eigentlich nicht, ne? Meine Formulierung war falsch. Also wir schätzen uns selbst eher zu hoch und die anderen viel zu niedrig ein oder viel zu schlecht, oder?
Das kommt jetzt auch an, wen man fragt. Da gibt es schon Unterschiede, die zum Beispiel, also das sind jetzt natürlich Durchschnittswerte. Also wenn man Wirtschaftsstudenten fragt, dann ist die Selbsteinschätzung, wie egoistisch man ist, eine recht deutlich andere als bei den durchschnittlichen Menschen. Da gibt es natürlich wahnsinnig viele Ausnahmen bei Wirtschaftsstudenten und bei Wirtschaftswissenschaftlern, das ist keine Frage, ich spreche jetzt vom Durchschnitt. Und genauso auch wenn man reiche Menschen fragt, der Begriff Geiz, also Habgier war ja mal eine Todsünde. Hm. Und der Begriff Geiz, also erstmal wurde er wurde ja irgendwann zum so einem neutralen Begriff in der Wirtschaftswissenschaften vom Eigeninteresse. Das ist vollkommen wertneutral. Also wurde befreit von Religion und moralischen Auflagen. Und dann, wenn man Umfragen macht, Geiz, reiche Menschen sehen Geiz durchaus auch als was Positives. Wie gesagt, ich spreche hier vom Durchschnitt.
Mhm. Okay, das unterscheidet sich dann auch je nachdem, wo man gesellschaftlich steht und, oder? Ich habe, wie gesagt, das ist ja, dieses Buch ist ja bis oben hin voll mit erstens Informationen und zweitens den tollsten Illustrationen der Welt. Also dass man sagt, ihr habt ja sogar diese QR-Codes, die ich noch nicht alle durch habe, aber ich habe das Buch von vorne ein bisschen durchgearbeitet. Nur nochmal zurück, das heißt, ich schätze mich selbst so einigermaßen als netten Menschen ein und die anderen finde ich alle, platt gesagt, aber die anderen sind alle schrecklich, oder? Die wollen mir alle was Böses. Ist das so?
In der Wahrscheinlichkeit ist das bei mir.
Nee, also ich denke, das ist halt so, wie gesagt, im unmittelbaren Freundes- und Bekanntenkreis wird man, glaube ich, nicht auf diese Idee kommen, weil man einfach irgendwie andere Erfahrungen macht. Ich glaube, es ist dann eher etwas, wenn es dann darum geht, irgendwie so, wie man sich gesellschaftlich organisiert und wie irgendwie so, sage ich mal, das auch im Kollektiv oder in der Gemeinschaft funktioniert, dass es dann halt über diese Abstraktionen schwierig ist, da ein Menschenbild zu haben, was irgendwie nicht eine Schieflage hat oder auch anders überprägt ist. Und dann auch wie eine selbsterfüllende Prophezeiung natürlich wirken kann. Ne? Also wenn ich jetzt davon ausgehe, dass alle anderen nur auf ihren eigenen Vorteil bedacht sind, werde ich mich ja ihnen gegenüber und auch mich selbst entsprechend verhalten.
Es würde, entschuldige, ja, bitte.
Also die Folie, wenn man einen Schritt zurückgeht, die Folie dahinter ist ja das im Prinzip das Menschenbild. Also wovon gehe ich aus, wie ist so die Natur des Menschen? Ja. Und wenn ich sage, also eigentlich sind die, weil das ist ja fast das Gleiche, wie zu fragen, wie sind so die anderen Menschen um mich herum? Und wenn ich davon ausgehe, der Gro der Menschen ist halt egoistisch, dass die alle sind auf Konkurrenz, auf ihren eigenen Vorteil aus und so weiter. Ich bin eine Ausnahme, weil mir das mitmenschlich wichtig ist, aber leider bin ich halt eine Ausnahme. Und das führt dazu, also zu einer ganzen Reihe von massiven Problemen. Das heißt, ich werde zum Beispiel, wenn ich durch die Straßen gehe oder wenn ich Nachrichten gucke, habe ich natürlich einen Filter, was ich wahrnehme, als Bestätigung eben dieses Menschenbildes. Das heißt, die Menschen, wenn jemandem über die Straße geholfen wird, sehe ich das deutlich weniger, als wenn jemand sich weigert oder wegguckt, jemandem über die Straße zu helfen. Bei Nachrichten, gut, das hat jetzt noch einen eigenen Aspekt, aber Nachrichten kommen deutlich häufiger, wenn es zum Beispiel einen Mord gibt, hat der Medien einen ganz anderen Stellenwert, als mit wenigen Ausnahmen, wenn ein Leben gerettet wird. Also ein französischer Psychologe ist das mal in einem ganzen Winter durchgegangen in den französischen Medien und hat festgestellt, dass in jedem Tag des Winters ein Mensch gerettet wurde im Schnitt. So, was sich im Eis einbrechen und so weiter und so fort. Und das hat es dann oftmals gerade in Lokalpresse geschafft. Das heißt, auch was ich, obwohl die Sachen faktisch anders sind, nämlich dass die Präsenz von altruistischen, von lebensrettenden Maßnahmen sehr, sehr groß ist, auch bei jedem Terroranschlag, jedem Amoklauf, mit ganz, ganz wenigen Ausnahmen, gibt es immer mehrere, nennen wir sie Helden, nennen wir sie Lebensretter, die es spontan machen. Also mir fällt jetzt aus dem Kopf eigentlich kein Gegenbeispiel ein. Aber ich habe halt diese Falschwahrnehmung. Und diese Falschwahrnehmung führt natürlich am nächsten Schritt dazu, dass ich selber quasi präventiv in der Gruppe mich egoistisch verhalte.
Ja.
Und damit bin ich ja wiederum ein Beispiel dafür für die anderen. Na klar, der Andreas ist ein Egoist, klar. Auf den kann man sich nicht verlassen. Und dahinter steht aber bremse ich jetzt so, wenn ich zu weit da rumrede. Es gibt die Theorie der sozialen Netzwerke von Christakis. die halt nachgewiesen hat, dass bis in das dritte Glied einer Kontaktkette sich sowohl egoistische als auch altruistische Handlungen und andere Dinge auch zurückverfolgen lassen oder Auswirkungen haben. Das heißt, wenn ich dir heute helfe, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du heute jemandem hilfst, steigt deutlich. Dass der Person, der du hilfst, jemand anders hilft, steigt auch noch. Und wie gesagt, selbst die dritte Person, die ich selbst überhaupt nicht mehr kenne, und über 6 Stationen kennen wir uns alle weltweit. Ja. Das sieht man, also daran sieht man, welche Auswirkungen diese scheinbar so lapidare Frage hat, wo manche denken, ja gut, der eine sagt halt, der Mensch ist gut, der andere sagt halt, der Mensch ist halt schlecht. Es hat massive Konsequenzen.
Okay, das heißt, aber warum gibt es das dann nicht, ich meine, das ist eine billige Frage, ich stelle sie trotzdem, also ist das dann, warum gibt es nicht den guten Nachrichtensender? Also der wäre ja 24 Stunden am Tag beschäftigt, damit zu berichten, wie Menschen einander irgendwie das Leben retten oder wissen wir ja auch, also wenn wir ehrlich sind, dass unsere ganzen näheren Verwandten sind ja alle gute Menschen und machen den ganzen Tag sowas. Ja. Warum gibt es das nicht?
Ja, das ist eine gute Frage. Das erinnert mich jetzt spontan auch. Es gab da von den Yes Men so mal eine Aktion, wo die auch in New York dann eine Zeitung gedruckt haben mit lauter guten Nachrichten und die kostenlos verteilt haben. Und also die Rührung der Menschen, die diese Zeitung gelesen haben, das war schon beeindruckend. Und insofern, ja, warum gibt's das nicht? Wir haben jetzt so ein bisschen versucht, auf der Website auch so ein bisschen ein paar Hoffnungsgeschichten und Good News dann auch zu sammeln. Und also ein Gegengewicht zu setzen. Aber natürlich ist es auch so, dass irgendwie haben wir auch im Buch dann einen Teil über die sozialen Netzwerke und die Algorithmen, die dann auch eher so funktionieren, dass wir mit schlechten Nachrichten konfrontiert werden oder Dingen, die eher eine Art von Engagement in dem Sinne dann von Klicken, Kommentieren, wütendem Trolling oder so weiter in Interaktion nach sich ziehen als irgendwie Good News. Und das erleben wir dann natürlich auch dann nochmal dadurch als eine Verstärkung so gesehen durch die sozialen Medien.
Ja, das war eine Frage an Andreas eigentlich. Dass, du bist ja der Soziologe, der jede einzelne Studie auf dieser Erde kennt oder überhaupt jede Studie.
Oh Scheiße, die Messlatte liegt hoch.
Ja, nee, die kriegst du, da springst du locker drüber. Es ist doch so, die gute Nachricht alarmiert mich ja nicht. Also es ist natürlich einfacher, glaube ich, auf dem ganz tief im Reptiliengehirn, wenn man sagt, ich mache dir Angst, als ich mache dir irgendwie Beruhigung und Freude. Das ist, vermute ich.
Das ist absolut so. Also es gibt ein paar Apps, die gute Nachrichten sammeln. Es gibt jetzt auch ein paar Sendungen, es gibt ein paar YouTube-Kanäle, die gute Nachrichten oder wenn über versteckte Kameras oder über Sicherheitskameras gute Taten aufgezeichnet werden. Aber du hast völlig recht, schlechte Nachrichten, die Angst machen, verkaufen sich deutlich besser, werden mehr geklickt. Genau wie Georg sagt, haben einen höheren Empörungsfaktor auch. Also gerade natürlich wenn eine ganze Industrie darauf aufgebaut ist, dass möglichst viel Aufmerksamkeit erzeugt wird, weil das die Aufmerksamkeit halt das Geldmodell ist, dann ist halt die gute Nachricht, das ist was Schönes für die Seele, das macht warm, das freut einen, aber das nimmt man so ein bisschen mit, das tut auch gut, es ist wie eine Umarmung. Die hat man aber vergessen und auch in dem Punkt hast du völlig recht. Rein von der Evolution her ist der Mensch so gemacht, dass wir im Zweifelsfalle bei irgendeinem kleinen Signal auf Angst schalten, weil das natürlich evolutionär immer besser ist. Im Zweifelsfalle, wenn ich nicht weiß, es gibt irgendein merkliches Geräusch in den Blättern auf dem Boden im Wald. Instinktiv muss ich reagieren, sonst überlebe ich nicht, als ob es irgendwie der heranschleichende Bär ist. Auch wenn es extrem selten ist. Deswegen ist es im Reptiliengehirn drin. Das heißt, wir sind drauf gepolt auf alles, was Angst macht, was mein Leben bedroht, meine Sicherheit bedroht, natürlich massiv sensibel drauf zu reagieren.
Okay, also das heißt...
Sorry.
Ja, bitte.
Wobei das ja auch so, sage ich mal, von der medizinisch-evolutionären Sicht so ist, dass dann irgendwie auch diesem Angst auslösende Moment dann auch eine entsprechende Reaktion folgt, sei es jetzt Flucht oder Kampf. Und dieses Ausleben, sage ich mal, dieser entsprechend dann getriggerten Impulse, das ist ja auch nicht heute so möglich. Ne? Das heißt, das verlagert sich dann halt in die Kommentarspalte oder ist auch etwas, was nicht unbedingt dazu beiträgt, rational die Dinge zu erfassen, und auch die emotionale Komponente der Bewertung wird dann teilweise auch schwieriger dadurch, indem ich ständig in so einer Art Angstszenario gehalten werde, ohne es wirklich ausagieren zu können.
Ja, nee, wir waren, glaube ich, alle nicht darauf vorbereitet, dass wir diesen Ausdruck machen, aber ich finde es wirklich spannend. Nein, ich finde es wirklich spannend. Also wenn man, das ist im Grunde, ja, weil es sich dann besser verkauft, klar, aber dass wir ja mit einem, eigentlich müssten wir aufgeklärt genug sein, um zu sagen, in der Situation, in der wir sind, also es ist jetzt Unsinn, mit eurem Reptiliengehirn den ganzen Tag zu reagieren.
Ja.
Und also das zu benennen und zu sagen, ja, Kinder, ne, das, früher mussten wir das wissen, im Dunkeln, im Dschungel, was hat da gerade geknackt. Aber hier ist die Beleuchtung ganz gut und es knackt auch nicht so viel. Und jetzt wäre es ja Aufgabe von ihr macht das, aber eben auch von anderen, von sozialen Medien bis normalen Medien, zu sagen, wir nehmen da mal ein bisschen den Schwung raus. Macht man nicht, weil sich das nicht verkauft. Also wir operieren da auf so eine Full Frontal gegen das Reptiliengehirn und nutzen diese Schwäche aus, die nun mal einfach in unserer Geschichte ist, statt das irgendwie zu relativieren und zu sagen, ja, entspannt euch, ne?
Ja.
Ich wundere mich gerade, also weil es sich dann, ja, das berührt die Menschen da ganz tief existenziell, macht ihnen Angst, oder?
Ja, ich meine, man kann das natürlich auch für sich selbst, wenn man das erkannt hat und auch erkennt, dass das dem eigenen emotionalen Befinden nicht gut tut, kann man sich ja auch dann entsprechend Nachrichtenquellen und Szenarien suchen, die dann vielleicht einen positiveren Twist haben und sich da nicht ständig triggern lassen. Aber das ist natürlich jetzt erstmal nur so Selbsthilfe. Das heißt, wenn das irgendwie in größerem Format angeboten würde und verfügbar wäre, wäre natürlich auch die Einstiegshürde dann einfacher zu nehmen, um dann halt nicht in diesen alten Mustern zu verharren.
Also ist es beim Menschen so, dass wir das einzige Wesen sind, das die Möglichkeit hat, die Instinkte, unsere instinktive Reaktion abzuändern durch das Lernen, also durch bewusste Einflussnahme und die man sich Dinge klar macht. Das funktioniert manchmal natürlich besser, manchmal schlechter, aber es funktioniert. Und es gibt so die ersten Anzeichen, dass gerade ein bisschen Widerstand aufkommt, sagen wir an der Front soziale Medien gegen Kinder und Jugendliche. Da gibt es ein neues Buch von Jonathan Haidt, amerikanischen Sozialpsychologen, heißt auf Deutsch Generation Angst. Australien schlägt gerade vor, das Mindesteinstiegsalter für soziale Medien auf 14 oder 16 Jahre anzulegen. Also meines Erachtens darf man das nicht damit verwechseln, dass jetzt Internetzensoren eingebaut werden, sondern das ist die Sicherheitshürde, wann ich gucken kann, wann ich überhaupt da reinkomme, und das Ganze Betriebsmodell wird entsprechend geändert. Also Facebook hat gerade jetzt, Meta hat gerade mit Instagram, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe, überlegen sie gerade quasi eine Soft-Version anzubieten, die Probleme eher angeht. In England haben sich 60.000 Eltern. Es gibt da in der Hinsicht eine ganze Reihe von Widerstand, zumindest Dauer unter Stresssetzung von Kindern und Jugendlichen, was sie denken, was sie tun, was sie machen müssen, was gut ist und so weiter. Also alles, was so quasi was Werbebefehle sind, die mich rund um die Uhr 24 Stunden, 7 Tage die Woche betreffen, Business, Privates hinein, dass da ein bisschen die Power rausgenommen wird.
Aber so funktioniert Social Media, also, oder? Dass man entweder was verpasst oder, wenn ich das jetzt nicht weiß, dann muss ich sterben oder leide jedenfalls in irgendeiner Form.
FOMO, Fear of Missing Out.
Ja, genau, ja. Aber das... Gut, wenn es da ein bisschen Widerstand. Ich will noch mal ganz kurz was sagen dürfen, bevor ich das vergesse. Das wisst ihr beide wahrscheinlich nicht, weil ihr das Buch geschrieben habt und weil ihr so mittendrin seid. Für jemanden, der es dann so unschuldig oder fast unschuldig liest wie ich. Ich kannte ja deine Wiederentdeckung des Menschen. Ich glaube, deswegen sollen das jetzt gefälligst alle kaufen und lesen. Das sage ich dann auch gerne mal dazu. Es ist ja von vorne bis hinten voll mit Aha-Effekten, also nicht nur optischen, danke Georg, also wo man sagt, ich finde die Augen übrigens großartig von vielen, vielen dieser Gestalten. Also die historischen Gestalten, die Augen, das ist mir doch ein Thema. Nein, aber Andreas, weil du in diesen Themen auch immer, du bist ja schon so lange da drin und du hast in der Tat jede einzelne Studie und jede einzelne Fußnote. Ich glaube, wenn ich dich um eine Fußnote bitten würde, würdest du mir 40.000 schicken. Aber dass man sagt, das ist ein solches Brett an guten Nachrichten. Ich mache mal den zweiten Schritt gleich. Ich komme gleich zu Georg und unserer gemeinsamen Skepsis. Aber was du gesammelt hast, es ist ja Seite für Seite Belege, egal wie sich der Einzelne und die, an der die anderen sieht, führt dafür, dass der Mensch eben wesentlich besser ist, als er denkt. Und dass man auch nicht sagen kann, das ist jetzt eine Illusion, weil du hast viele Studien von Frisch- und Neugeborenen, glaube ich, und hast Unmengen Hinweise auf den Punkt, dass man sagt, wodurch sich, hast du gerade angesprochen, wodurch sich der Mensch vom Tier und vom Badeschwamm unterscheidet. Ja, dass er ja durchaus ein paar Eigenschaften oder ein paar Qualitäten hat, die andere Tiere auch nicht haben und auch möglicherweise nicht jede Fichte. Ja, ich habe da vieles nochmal mit einem Ausrufezeichen für mich versehen, dass man, das kannst du ja vielleicht besser zusammenfassen als ich, aber dass man die von Lächeln bis irgendwie Augenbewegungen, dass wir mehr Weiß im Auge haben als die Gorillas und auch sehen können, wo guckt jemand hin und verdreht er jetzt die Augen oder... Es ist einfach von oben bis unten voll, dieses Buch, dass man eigentlich sagt, das ist von der Anlage her ist der Mensch so prädestiniert, sich gut miteinander zu benehmen und auszukommen. Und es ist ein Drama, dass es so um uns steht oder dass wir so falsch abgebogen sind. Korrigiert mich. Ich habe da...
Nee, machen wir weiter.
Nö, ich bin schon im Mund fusselig hier, ihr sollt reden. Nein, aber weißt du, wo ich hin will? Das fällt einem ja vielleicht selber nicht mehr auf, wenn man das den ganzen Tag macht, wie ihr. Aber dass man, das sind so viele Hinweise. Du kannst ja jede Seite aufschlagen und sagen, ja, okay, wenn das so ist, ja, dass Kinder ein Gerechtigkeitsempfinden haben. Und das ist ja für mich immer das Schönste bei Zweijährigen, dass man sagt, wenn da einer irgendwie einen Cartoon sieht, wo einem nicht geholfen wird, dann sind die alle traurig. Das ist so süß, dass man sagt, ja, da ist wohl noch nichts verbildet. Oder? Also, dass man sagt, dass, das Potenzial ist gewaltig. Oder täusche ich mich? Das ist das Positive. Man sagt, es ist an jeder Stelle.
Also, Rutger Bregmann hat in seinem Buch im Grunde gut mal geschrieben, dass eigentlich die Aussage des Tuns Menschen, dass der Mensch von Natur aus gut ist, hat revolutionäres Potenzial. Also hat das Potenzial wirklich eine Gesellschaft von Grund auf, ich sag mal einfach, mitmenschlicher zu gestalten. Und mein Eindruck ist, also wenn man quasi, der Mensch ist von, also biologisch einfach auf den Mitmenschen ausgerichtet, also es wird zu weit führen, das auszuführen, aber einfach von, mit der Gehirnanlage und so weiter, von der gesamten Entwicklung, wir sind auf unser, auf das Gegenüber ausgerichtet, auf den Blickkontakt, auf die Spiegel mit dem anderen, auf die Nähe, das Empfinden. Also wenn man einen Menschen, wenn man ein Wesen schaffen wollte, das möglichst gut geeignet ist, zusammenzuleben, kooperativ und freundschaftlich und so weiter, kommt der Mensch dem schon relativ gut nahe. Das ist das eine. Das andere ist auch, das habe ich sehr, sehr spät entdeckt, dass überhaupt die Menschenart, also der Homo sapiens, ohne die Existenz von Fürsorge und Liebe gar nicht möglich gewesen wäre. Das mag jetzt extrem überraschen, aber es würde jetzt ein bisschen, kann ich machen, wenn dazu Zeit ist, nachher das auszuführen. Das ist halt sehr, sehr beeindruckend und wir sind falsch abgebogen. Es gibt einmal diesen Hinweis auf die soziale Ansteckung. Das heißt, wenn ich von etwas Falschem ausgehe, ist der Effekt halt genauso auch in die verkehrte Richtung. Das heißt, dieses ich nenne es mal kapitalistisches Menschenbild der Einfachheit halber. Also Egoismus ist quasi natürlich und damit ist der Kapitalismus auch die natürliche Wirtschaftsform, stark vereinfacht gesagt. Das produziert halt einen extrem vorherrschenden Glauben hieran, aber wir sehen halt auch, dass Geld zum Beispiel trennt. Geld trennt physisch die Menschen, also auch da gibt es eine ganze Reihe von sehr spannenden Experimenten, sodass auch dieses Problem viel, viel länger zurückliegt jetzt als nur der Kapitalismus. Und auf dem Weg findet man auch so interessante Gegenbeispiele, was bei David Graeber Buch Anfänger mit David Granbull zusammengeschrieben, großartiges Buch, Gibt es zum Beispiel eine Stadt in Mexiko, die ich nicht richtig aussprechen werde, obwohl ich da war. Das ist furchtbar. Die hatte 100.000 Einwohner, ungefähr zu der Römerzeit. Und man hat im Prinzip keine Herrscher gefunden, also kein Palast, keine Ungleichheit, keine ausgeprägte Ungleichheit zwischen den Menschen und eine große Gleichheit zwischen den Geschlechtern und eine partizipative Demokratie. Also Demokratie kommt jetzt auch nicht zwingend aus dem Sklavenhalterstaat Griechenland. Das ist das eine, bei Ryan Eisler, Kelch und Schwert, gibt es einen langen schönen Ausdruck über Kreta, das 1500 Jahre lang Frieden hatte. Da hatte ein bisschen eher, es war kein Matriarchat, aber wenn, hatte die Frau eher die bessere Stellung. Also es gibt auch Gegenbeispiele.
Also erstens würde ich dich gern bitten, dann auf diesem Kanal eine Vortragsreihe abzuliefern. Nein, im Ernst, aber das war, sage ich, weil wir uns auch schon, wir können es ja gestehen, auch schon mal vorher schon mal gesprochen haben und häufiger. Aber gut. Versuche ich nachher nochmal. Ich verstehe jetzt, warum du ein schwarzes Schaf bist, von Westfalen und zu Fürstenberg Jagdschlossbesitzern, weil das, was du da gerade vorgetragen hast, klang so ein bisschen so, als wärst du durchaus für Gleichberechtigung und gar für eine andere Verteilung und wärst du gar nicht so sehr für das feudale System, kann das sein?
Ja, das habe ich aber schon ein bisschen von meinen Eltern.
Ach so, okay. Ja, okay, gut. Naja, das habt ihr ja offenbar beide schon aus der Generation davor, dass dann schon mal gesagt hat, ich will aber meine Frage trotzdem mal in den Raum werfen, weil ich nochmal, was ich gut finde an dem Buch oder großartig finde, ist, es klingt Seite für Seite so, als wäre der Mensch viel, viel besser, als ich denke oder wir denken, vom anderen zumindest. Ich habe mich dann häufiger gefragt, ja, warum machen wir das denn nicht so? Und dann habe ich mich gefragt, weil ich Georg noch nicht so gut kenne wie dich, Andreas, dann habe ich gedacht, ob Georg auch wohl genauso optimistisch wie du, unterstelle das mal, weil ich deine beiden Bücher jetzt hier liegen habe, dass du einen gewissen Optimismus empfindest. Und habe mich dann gefragt, ob Georg das auch so sieht. Deswegen frage ich den jetzt.
Dann lass mich nur kurz den Satz dazwischen schieben. Es ist auch ein bisschen Zweckoptimismus dabei.
Ja, okay.
Jetzt schiebe ich das
rüber. Damit kannst du dich gleich retten. Aber es ist ja gut, dass du das finde ich ja, nochmal, das ist ja spannend. Du verstehst mich, dass ich die Frage an Georg gebe. Wenn man jemanden wie Andreas dann da sitzen hat, hast du versucht, ihn zu bremsen? Nee,
also ich sehe das genauso. Also auch diese optimistische Perspektive, wenngleich das natürlich nicht ein naiver Optimismus ist, der irgendwie die auch dystopischen Elemente erkennt. Im Prinzip ist es aber so, dass, glaube ich, oder Kevin Kelly, den wir auch im Buch mit Protopia als Konzept haben, hat das ja auch so als quasi die Art, dass die Zukunft eigentlich primär von Optimisten geprägt wird auf mittel- bis langfristige Sicht. Und insofern sich einfach mal anzuschauen, wovon gehen wir denn aus? Und wenn wir irgendwie, sage ich mal, auf die Natur des Menschen dann zurückblicken und versuchen, da Anknüpfungspunkte im Alltag zu finden, ist das, glaube ich, schon eine kleine Verbesserung, die man im Einzelnen vollziehen kann und die dann auch im besten Fall irgendwo auch Auswirkungen auf die Mitwelt hat.
Das musst du bitte einmal erklären, Protopia, weil das ist mal so, steht ja auch, glaube ich, vorne drauf. Einmal bitte für alle, die zuhören.
Ja, genau, also das ist Kevin Kelly, der ist Gründer vom Wired Magazin, also damals so die Bibel quasi auch in der New Economy. Und der hat neben verschiedenen Büchern auch so das Konzept von Protopia entwickelt, im Prinzip aus der Idee heraus, dass die meisten Utopien gescheitert sind, dass es irgendwie auch immer etwas mit einem anderen Menschen oft zu tun hat, dass es auch in der Art, die gemeinsamen Ziele zu formulieren, oft totalitäre Tendenzen hat und dass er auch als quasi Gegenentwurf zur Utopie und auch zur Dystopie Protopia entworfen hat. Das heißt, er meint damit die kleinschrittige Verbesserung, dass ich gucke, dass es morgen ein bisschen besser ist als heute, dass es irgendwie über diesen kleinen inkrementellen Wandel dann auch im Endeffekt zu größeren Veränderungen kommt und dass man da auch, sage ich mal, sich nicht verhebt durch den großen Wurf, die große Revolution, sondern einfach ganz konkret im Alltag guckt, wie man menschlicher miteinander umgeht, wie man irgendwie auch vielleicht dann den Menschen im anderen neu entdeckt. und diese Perspektive dann auch ja, vielleicht als eine Modifikation des Menschen- und Weltbildes dann nutzen kann.
Okay, dann möchte ich zum ersten Mal was, ich möchte zum ersten Mal eine kritische Gegenfrage stellen. Oder ich, weil das ist ein bisschen so auch das Credo derer, mit denen ich spreche und auch hier gesprochen habe vor euch. Also, dass man sagt, ja, das ist, ich will das gar nicht in Frage stellen, Georg, verstehe mich nicht falsch. Aber das ist wahrscheinlich das Fazit am Ende. Ich würde nur ganz kurz gern bockig sein auf dem Weg dahin, nach Protopia. Ich versuch's mal. Also ob das reicht, ob wir im Moment, also ich will ja nicht unbedingt jetzt alles umstürzen und ich will ja auch nicht Gaddafi sein, aber dass man sagt, das mag das Endergebnis sein, aber wir stehen da doch tatsächlich outgunned and outnumbered, wie, glaube ich, Frau Zuboff geschrieben hat, also einer Macht gegenüber, die natürlich vielen von uns auch diese Möglichkeit nimmt, das überhaupt zu erkennen, also das, was ihr wisst, wie gut der eigentlich der Mensch ist und auch die Möglichkeit, Protopia überhaupt zu verstehen, dass man sagt, sei doch mal irgendwie nett zu den, über drei Ecken zu den Menschen um dich herum, die dann wiederum nett sind, weil an der ersten Ecke steht dann ja schon wieder irgendein Facebook oder irgendjemand, der uns irgendwie wahnsinnige Angst macht, dass wir das dann sofort wieder sein lassen. Das wäre mein einziger, aber ziemlich schwacher Einwand. Verstehe mich bitte nicht falsch. Also, dass ich einfach das Gefühl habe, wir sind so in einer so schwierigen Situation, und das gehört ja zu der Frage dazu, und was machen wir jetzt? Dass ich, ja, ich gehe ja am Ende mit, aber am Anfang bin ich erstmal bockig und denke, nein, wir brauchen auch andere Bedingungen, damit die Menschen überhaupt wieder zu sich kommen können. Weißt du, wo ich hin will, Georg? Also, dass ich sage, alles richtig, aber brauchen wir dazu nicht dann vielleicht zumindest bessere Nachrichten und ein Panikverbot und vielleicht auch ein Verbot von Facebook, so zu arbeiten, wie es heute arbeitet? Das weiß ich nicht.
Ja, kommen wir also so? Ich meine, die Frage ist immer nach der praktischen Anwendung. Also wenn ich davon ausgehe, was kann ich in meinem Umfeld tun, ist das natürlich die Möglichkeit, Facebook zu verbieten, sehr begrenzt. Ich kann aber sagen, okay, vielleicht ist es nicht notwendig, dass ich jeden Tag eine Stunde auf Facebook und sozialen Medien verbringe. Also sei es jetzt die Digital Detox oder so. Und auch die Art, wie solche Veränderungen passiert, ist ja im Prinzip, dass sich das dann über soziale Ansteckungen, über Arten, wie man auch ja kooperativ dann in freier Assoziation solche Projekte angehen kann. Spricht ja nichts dagegen, dann irgendwie auch vielleicht innerhalb von Facebook eine Seite zu machen mit guten Nachrichten, wenn man das irgendwie als ein interessantes und wichtiges Thema sieht. Und es finden sich dann ja auch automatisch andere, die von der Idee begeistert sind, vielleicht ähnliche Ideen haben. Da ergeben sich ja schnell Synergien, wenn man es einfach mal anders macht und statt irgendwie zu kapitulieren vor der großen Aufgabe, jetzt sozialen Medien einzuschränken, einzuhegen oder gar auf politischer Ebene das menschlicher zu gestalten und dafür irgendwie den Gang durch die Parteienhierarchie in Kauf nehmen zu müssen.
Ja, ja, das können und wollen wir ja gar nicht. Aber ihr versteht meine Frage.
Ja, also es ist wichtig, zum einen, es ist ganz klar, dass natürlich die Erkenntnis in dem Buch und dieser Grundansatz, dass der Mensch eigentlich besser ist, als er selber glaubt, dass wir viel Falscheinschätzungen haben über Natur des Menschen, ist halt kein one-budded solution, die dann danach ist die Welt alles großartig. Und es ist wie eine andere Brille aufzuziehen, durch die viele Probleme anders aussehen und anders lösbar sind. Es ist etwas, was im Privaten Auswirkungen hat, wie ich mit Menschen, mit meinen Nächsten umgehe, in Erziehung und so weiter. Es hat aber auch politische Dimensionen, je nachdem, wohin man guckt, welche Fragen man angeht. Es hat direkte Auswirkungen auch zum Beispiel auf die Fragen der Ungleichheit, der sozialen Ungleichheit. Ein Thema, das komplett meiner Wahrnehmung aus dem politischen Diskurs verschwunden ist. Das ist ganz geradezu erstaunlich. Ja. Obwohl man wirklich die ganzen Wände tapezieren kann damit, mit den Studien, die belegen, dass Ungleichheit quasi in jedem einzelnen Problem, was wir in der Gesellschaft haben, beteiligt ist, also im direkten kausalen Zusammenhang. Sprich, man kann das Analphabetentum oder das Drogenproblem oder Aggression nicht angehen, wenn man nicht über Ungleichheit spricht. Ungleichheit hat massive Auswirkungen auf die Lebenserwartung. Wir schaffen es sogar, über Rente zu sprechen und allen Ernstes wie eine Excel-Tabelle nur darauf hinauszuwollen, welches Alter jetzt funktioniert, dass es dass alles finanziell stabil ist. Anstatt mal darüber zu reden, dass Menschen, die sozial schwach aufgestellt sind, also wenig eingezahlt haben, im Schnitt deutlich früher sterben, also von sehr, sehr geringen Rente, die eingespart wird, dadurch, dass man ein oder zwei Jahre die Rente hochsetzt, profitiert der Gesamtstaat, also wir, das Gemeinwohl kaum, aber reiche Menschen leben im Schnitt deutlich, deutlich länger. Dass man also nicht die unterschiedliche Lebenserwartung, also die unterschiedlichen, sagen wir mal, Nutzung von Rente überhaupt berücksichtigt, wäre ein Thema der Gerechtigkeit, das sofort nahe liegt. Und ein anderes Thema wäre Steuerpolitik. Oder ich mache einen ganz kleinen Umweg. Es gibt die sogenannte die Politik des Wohlbefindens von Richard Layard von der London School of Economics, was direkt eigentlich im Zusammenhang mit dem Buchthema steht. Es gibt halt zum Beispiel endlose Studien, die zeigen, dass ein Euro mehr für einen Reichen kaum mehr an Wohlbefinden schafft. Für diesen Reichen. Mhm. Aber ein Vielfaches an Wohlbefinden mehr für einen ärmeren Menschen. Und wenn man sagt, es ist eine Frage von Fairness, also nicht nur, dass wir insgesamt bei einer mehr Umverteilung grundsätzlich mehr Lebenserwartung haben, Menschen sich wohler fühlen, auch die Reichen, sondern dass auch das Wohlbefinden schlichtweg mit jedem Euro verteilt werden kann, finden wir also viele durchaus praktische und glaube ich, sehr, sehr grundlegende Lösungen oder Lösungsvorschläge, wenn man von dem Erfahren hat nach der Natur des Menschen und was tut uns gut und was macht uns eigentlich gesund ausgeht.
Mhm. Hast du irgendeine Idee, woran es liegen könnte, dass dieses Thema so in der Öffentlichkeit und in den Medien nicht so weit oben liegt, so Ungleichheit oder ganz verschwunden ist? Also ich gestehe, dass ich...
Also beim Deutschlandfunk habe ich Thomas Piketty interviewt, Gabriel Sückmann interviewt, Michael Marmot interviewt zu dem Thema. Ab und zu ist da was. Es ist natürlich klar, dass man kann diese ganzen gesellschaftlichen Fragen nicht ohne die Machtfrage untersuchen. Und natürlich ist gerade Steuerpolitik immer wahnsinnig kompliziert, weil einfach eine juristisch extrem komplizierte Fragestellung mit wahnsinnig vielen Schlupflöchern. Das heißt, ein ganzer Berufszweig hängt damit zusammen, möglichst die Steuerschlupflöcher auch zu finden. Und der Glaube ist einfach immer noch so verbreitet, der Trickle-Down-Theorie, dass auch Liz Truss noch irgendwie vor zwei Jahren britische Premierministerin ist und sagt, Steuersenkungen, weil das tröpfelt dann runter. Mhm. Obwohl wir wissen, seit Thomas Piketty spätestens, dass das nie der Fall war.
Ja, das hast du ja alles rauf und runter dokumentiert. Und man könnte auch mal gucken, wie sich die Verteilung verändert hat in den letzten 2, 3, 4 Jahren. Das weißt du ja auch, wenn man dann mal sagt, so, man guckt mal so einen Oxfam-Report oder so an. Wäre für uns drei, glaube ich, eigentlich ein Thema für 20.15 Uhr in der ARD, weil die Sachlage so klar ist und die Datenlage so klar ist und man auch zurückblicken kann und sagen kann, das ist hier offensichtlich ein großes Monopoly-Brett. In der das aber jetzt nicht besser wird mit der Grundsteuer für die Schlossallee, sondern nur für die Badstraße, die ist inzwischen vollständig im Eimer. Könnte vielleicht daran liegen, dass die Medien nicht von denen kontrolliert werden, oder? Die das gerne mal besprochen haben möchten. Ich will dich jetzt nicht mehr animieren, irgendwas Falsches zu sagen, aber.
Also zum Beispiel, wenn man sieht, das Buch Limitarismus von Ingrid Robbins, einer niederländischen Wirtschaftswissenschaftlerin und Ethikprofessorin, die das Konzept vertritt, dass es halt eine Obergrenze für Einkommen und Vermögen geben soll. Also, da schlichtweg ein logisches, ein Pendant geben muss, wer an einer fairen, gerechten Gesellschaft interessiert ist, zum Mindestlohn. Das Buch ist zum Beispiel sehr, sehr vielen Medien besprochen worden, also das jetzt aus dem Kopf heraus. Es sind inzwischen mehr als 200 oder 300 Patriotic Millionaires, ein Club, der sich vehement für Steuererhöhungen für Reiche ausspricht. Auch jetzt in Davos, 2024 war ein größerer Beitrag von Zusammenschluss von Leuten, von reichen Leuten, die auch auf Wall Street Journal, Nick Hanauer einen Beitrag geschrieben, es ist auch besser für uns, Wer möchte in einem Land der Gated Community leben, mit der Mauern, mit dem Sicherheitsdienst? Und dann funktioniert das mit dem Schutz, mit der Schutztruppe nicht so richtig, weil halt es den anderen Menschen alles so schlecht geht, weil man selber so reich geworden ist auf Kosten anderer.
Georg, hilf mir mal kurz, der ist schon wieder viel zu optimistisch hier in der Mitte.
Ja, also im Prinzip vielleicht.
Bleib bei mir. Aber.
Also es ist ja auch nicht unbedingt so, dass das irgendwie eine komplette Gleichmacherei bedeuten muss, dass man irgendwie sagt, da müssen jetzt alle Unterschiede nivelliert werden. Die sind ja sowieso da, aber dass man einfach versucht, die Schere zwischen Arm und Reich mal ein bisschen wieder zusammenzubekommen, um da einfach einen Ausgleich und auch eine Perspektive zu schaffen. Und wie Andreas ausgeführt hat, ist das, glaube ich, tatsächlich so, dass das im Endeffekt allen zugutekommt. Und die Studien, dass es halt, sag ich mal, in Gesellschaften, die weniger Ungleichheit haben, dass es insgesamt zu einer größeren Zufriedenheit kommt, das ist, glaube ich, evident. Und natürlich gibt es immer Interessen, die eher anders gelagert sind und die auch diese Erkenntnis vielleicht für sich noch nicht so gewonnen haben, aber ja, in der gesamtgesellschaftlichen Konsequenz ist es halt schon sichtbar. Und ich meine auch jetzt, die letzten Jahre haben ja auch, glaube ich, seine größten Vermögensumverteilungen in der Weltgeschichte mit sich gebracht. Das heißt, da laufen wir eigentlich in das bestehende Problem noch weiter rein.
Ja, das meine ich. Also wir, ich glaube, wir können uns gegenseitig attestieren, dass wir das wissen. Wir können das auch bis ins Detail zu Ende diskutieren, aber wer sagt es denn den Leuten? Ich habe so das Gefühl, dann bin ich wieder an der gleichen Stelle wie vorher. Das ist evident, es liegt auf dem Tisch. Wir haben alle die Zahlen gesehen, wir wissen, es wird eher schlimmer als besser. Und in den jetzt als so arg solidarischen Jahren, die wir hinter uns haben, hat sich das zumindest zeigt sich das nicht im so solidarische verteilten irgendwie Vermögen zwischen den Menschen. Das ist dann eher in eine Richtung nur gewandert. Da bin ich wieder an derselben Stelle. Was können wir machen? Also, dass man sagt, das nützt doch gar keinem von uns was, wenn wir das wissen, aber die Menschen von einer Ecke in die nächste Angst gepritscht werden und überhaupt gar nicht in die Nähe kommen von, wir müssten mal über Verteilung reden. Also, wie gesagt, ich will jetzt keine Sackgasse bauen damit. Ich sage nur, wahrscheinlich ist das Fazit ja, und was machen wir jetzt? Wir gehen im Kleinen, im Protopia, wir machen jeden Tag die Welt ein bisschen besser. Und viel mehr können wir nicht tun, weil wir können ja nicht Facebook umbauen. Und trotzdem die Frage an euch beide, also ob ihr denn zumindest das Gefühl habt, das sagtest du vorhin, Andreas, das ist ja angedeutet, dass es sich, dass sich da was tut. Ich habe die Hoffnung auch, also dass man sagt, wenn wir das dann machen, und es verstehen noch ein paar Leute mehr, und viele im Kleinen diese Schritte machen und über drei Ecken dann irgendwie das Gefühl besser wird beim Menschen, dass es sich auch lohnen kann oder nett sein kann, sich altruistisch zu verhalten. Habt ihr das Gefühl, dass sich da was tut? Oder ist das... Muss dann auf die Straße gucken bei dir in Köln, Paris,
wo ja, du gerade seid. Also es wird natürlich aggressiver, es wird natürlich härter. Auch die Diskussionen werden, ich sag mal, oftmals extrem binär ausgetragen. Also es gibt eine gute und eine böse Position. Selbstverständlich bin ich sehr auf der guten Position. Problematischerweise sieht die Seite, die als böse bezeichnet wird, das genauso, nur andersrum. Was es natürlich ein bisschen schwierig macht, was aber... Und das ist so ein grundlegendes Problem auch der Begegnung des Kennenlernens. Der andere ist damit für mich so ein Unmensch, also diese Gruppe der Andersdenkenden. Also sie wird moralisch auf eine niedrige Stufe gestellt. Und das Thema ist so aufgeladen, weil es eben gut, es geht um das Gut gegen das Böse. Da gibt es also auch keine großen Kompromissmöglichkeiten. Während halt eine Demokratie dann funktioniert, wenn wir auf der Konsenssuche sind. Es gibt verschiedene Minderheiten, die ihre Meinungen einbringen können. Wir reden miteinander, wir hören einander zu und versuchen, einen Konsens zu finden. Und da merkt man, dass es sowohl im privaten als auch im öffentlichen Raum deutlich anders geworden ist, leider. Also es gibt eine ganze Reihe von Indikatoren, die zeigen, dass, also auch jetzt soziologische Studien, dass es in eine Richtung geht, die schwierig ist. Und es gibt eine ganze Reihe von anderen Hinweisen, dass es sich was bewegt. Also dieser Riesenerfolg von Thomas Piketty, also Millionenauflage, also mit einem 800-Seiten-Buch, was nur aus Zahlen besteht. Und der Beweis, dass der Kapitalismus systemimmanent zu Ungleichheit führt. Also wir eigentlich 100 Jahre lang was Falsches gelernt haben. Oder 50 Jahre lang. Das sind durchaus positive Anzeichen, halt auch dass halt auch immer wieder, dass das Thema Steuern kommen hoch. Gleichzeitig können wir jetzt also sagen, das Problem, dass ich glaube, es sind 17.000 Bürgergelder, von denen man ausgeht, dass sie nicht arbeiten wollen, also sogenannte Komplettverweiger, glaube ich, heißt es in Deutschland. Das ist ein riesiges Thema. Da müssen wir mal gucken, wie viel Sachbearbeiter damit zu tun haben. Mhm. Während halt Deutschland zwar für was das Einkommen anbetrifft, ein Hochsteuerland ist, was das Vermögen anbetrifft, ein Niedriglohnsteuerland. Und also ein Vermögensmillionär wird in Deutschland, glaube ich, dreimal kontrolliert. Also ich würde gerne mal jetzt mal vergleichen, wie hoch ist der Aufwand für Reiche aus der Gerechtigkeit herrscht von Staats wegen und für Arme. Wie ist die mediale Aufmerksamkeit? Und weshalb gehen wir so schnell davon aus, dass wir bei Natur des Menschen, dass natürliche Komplettverweigerer das Problem sind, weil der Mensch ist halt von Natur aus faul und damit sind wir beim Trittbrettfahrer.
Ja.
Weil diese menschliche Faulheit sich ja auch bei einigen Privatiers und dem leistungslosen Einkommen, die sich aus Rendite und Fondsvermögen ergeben, sieht man das ja ähnlich. Also.
Aber da wird das doch nicht kritisiert.
Nö, das hat weniger soziales Stigma sicherlich.
Da sollten wir mal dran arbeiten, dass das Stigma sich ein bisschen verschiebt vom...
Ja. Das war aber auch mal anders. Also dass das Stigma in den 60er Jahren zum Beispiel für CEOs war es ein Stigma, viel zu verdienen im Vergleich zu mit Mitarbeitern. Das war sozial nicht gerne gesehen und hat sich halt gewandelt, dass es im Prinzip... Der Rankingplatz ist so der Ego-Wert, also der zahlenmäßige Ausdruck meiner Leistung.
Hm. Ja, ich glaube, ihr wisst beide, dass ich manchmal in Dänemark bin. Da könnten wir jetzt 2 Stunden länger drüber reden, wie man das auch lösen kann. Aber das wäre meine Frage neben dem, was machen wir jetzt? Das habe ich ja soweit verstanden. Gute Bücher schreiben, den Menschen erklären, wie es sein könnte. Aber dann frage ich jetzt doch mal, was passiert denn jetzt so demnächst? Weil ich glaube, ihr guckt ja beide auch ein bisschen nach übermorgen, wie sich die Rahmenbedingungen möglicherweise ändern. Ich habe immer das Gefühl, also wir haben ein gutes Menschenbild, aber der Rahmen stimmt nicht so ganz. Also es passt da irgendwie nicht rein. Und dann wäre die Frage, was kommt denn jetzt auf uns zu demnächst? Weil wenn ich dir zuhöre, Andreas, dann habe ich das Gefühl, ja, da könnte sich dann möglicherweise auch dadurch was verändern, dass sich die äußeren Umstände verändern. Nicht, dass weil wir jetzt neue Gesetze erfinden, sondern ich will einfach wissen, was kommt auf die Gesellschaft zu. Vielleicht sind wir dann in der Situation, dass es noch ein bisschen kniffliger werden muss und wir uns dann daran erinnern, was Menschen eigentlich sind. Vielleicht tut sich ja dann ein bisschen mehr. Und ich glaube, wenn ich jetzt mal zu deinem Cousin gucke, der macht dann ja auch so, du hast ja diese ganzen neuen Hasen, glaube ich, ne? Wie war das? Wie heißt das? Na, ich bin da eingestiegen und dann gedacht, der Mann ist mir zu produktiv. Also nicht negativ, sondern ich komme vor der Sendung nicht zu allem. Aber da gibt's einen Hasen, ne? Cancel This Comic heißt das, glaube ich.
Ja, das ist ein neues Projekt, ist aber noch im Entstehen, ja. Aber ja, im Prinzip geht es halt auch darum, dann irgendwie auf humorige Weise auch das eine oder andere Narrativ dann zu behandeln, zu hinterfragen und dann vielleicht auch in protopischer Sicht andere Wege vorzuschlagen. Ist halt ein anderes Format, aber im Prinzip auch so ein Comic-Blog, wo es für mich auch oft so darum geht, irgendwie mehr ein Thema inhaltlich zu erarbeiten, um zu gucken, was kann man daraus machen, wie kann man das irgendwie für sich selber oder im Umfeld nutzen, um eine Veränderung zum Besseren oder auch einfach nur ein besseres Verständnis der Dinge zu erlangen. Was ja jetzt erstmal Grundlage ist, um dann überhaupt sich klar zu machen, wo eine positive Veränderung für mich und mein Umfeld liegen könnte.
Ja, ich meine, da glaube ich, das können wir uns selbstverständlich gegenseitig zugestehen, dass wir versuchen, soweit aufzuklären, auch über wie es denn vielleicht sein könnte oder sollte, aber dennoch nochmal die Frage, ein Blick in die nähere Zukunft von euch beiden. Also was kommt denn in den nächsten Wochen, Monaten und im nächsten Jahr auf uns zu? Hintergrund, ich habe immer die Hoffnung, wenn es noch ein bisschen unangenehmer wird, dass wir eher mehr auf Mitstreiter haben, die sagen, ja, lass uns das mal anders machen, als wenn man es so langsam kocht. Also was kommt, Andreas? Was kommt in Paris?
Ja, Paris ist natürlich noch eine ganz...
Ausgangssperre.
Das ist natürlich noch ein ganz eigenes Thema mit einem neuen Premierminister, einer neuen Wahl, einer neuen Regierung. Schauen wir mal.
Ah, ihr habt ja gar keine Regierung. Warum habt ihr eigentlich keine Regierung? Das fällt mir gerade ein.
Das ist nicht so ganz einfach.
Warum darf der das? Ist das auch so ein Adliger? So.
Wir dürfen das nicht mehr. Das ist
Emmanuel von Élysée? Oder
ich sage ja, früher war alles besser. Ja. Hättet er da die Französische Revolution?
Ja.
Sie hat den Adel, also sie hat ja so kein sehr bedingtes Mitleid.
Aber der kleine König sagt doch jetzt, ist mir egal, was ihr gewählt habt, oder? Das ist mal die Kurzfassung für Leute, die sich nicht so in französischer Politik
auskennen. Das ist jetzt Interpretationssache, aber sagen wir es mal, man könnte jetzt ein bisschen, wenn man ins Detail einsteigt, haben die Linken, die Wahl gewonnen haben, natürlich nicht absolut, aber im relativen Sinne, der Zusammenschluss der Linken haben die Wahl gewonnen, haben sich geeinigt auf eine kommunistische Kandidatin als Vorschlag für die Premierministerin und haben also als Vorschlag etwas gemacht, was schon ein bisschen austariert, also sie hätten, es wäre Macron schwieriger gefallen, wenn sie einen Kandidaten genommen hätte, der ein bisschen mehr im Zentrum gewesen wäre, der Linken. Das heißt, es kann sein, dass die Linke es auch gemacht hat, eine Absicht dahinter war, dass Macron es ablehnen muss. Aber das ist jetzt nicht, ich bin jetzt vollkommen im spekulativen Raum. Macron kann natürlich selber auch andere Kandidaten ansprechen, vorschlagen, hat er vollkommen freie Wahl. Also gesetzlich gibt es keine Vorschriften. Und man hätte sich sogar vorstellen können, dass er den Abgeordneten François Hollande fragt, der mal auf einer Position war. Ja. Aber rein theoretisch hätte er es machen können. Und dann hat er jetzt Les Républicains gefragt und die sind, ich glaube, Vierter geworden oder Fünfter in der Wahl. Bin ich mir nicht ganz sicher. Ich glaube, wir reden von 7%. Und natürlich erzeugt das großen Unmut. Also vor allem, weil für Frankreich das, man muss ja vor dem Hintergrund sehen, dass sowohl 2002 die Präsidentschaftswahl von Jacques Chirac im Endkampf gegen Jean-Marie Le Pen war so, dass 50% der 80% der Stimmen für Chirac waren die Linke. Weil sie halt kein Rechtsextrem wollten. Also hat die Linke geschlossen für Chirac gewählt. Chirac sagte, ich habe verstanden und macht einen Schritt nach rechts in seiner Politik. Das war also der erste Schock, das erste Erlebnis für die Franzosen. Das zweite war dann halt die 2017er Wahl, wo Macron angetreten eigentlich von Sozialisten auch Ähnliches gesagt hat, aber dann eigentlich kein einziges Gesetz meines Erachtens gemacht hat, was links war und so weiter. Das heißt, der Frustpegel ist sehr, sehr hoch und muss kurz zu machen, noch einmal einen Wahlkampf Macron gegen Rechtsextremen. Es gibt sehr, sehr viele Leute, die dann nicht zur Wahl gehen würden. Insofern, die Anspannung ist relativ hoch. Das Genervtsein ist hoch, der Frust ist hoch, die Armut hat stark zugenommen, das sieht man im Straßenbild auf alle Fälle. Insofern, für Paris und für generell gibt es viele, viele Hinweise, dass leider die Ungleichheit, die Armut, auch wenn ich in Köln bin, die Stadt ist für mich deutlich im Stadtbild ärmer geworden. Insofern gibt es viele Hinweise, dass es nicht sonniger wird. Und inwiefern das mehr konstruktive Mitstreiter gibt für eine konstruktive, mitmenschliche Veränderung, das ist eine große Frage. Weil das ist natürlich das ein gesamtes Gemenge, was auch viel Potenzial für Wut und Aggression hat, leider.
Ja, das wäre dann der etwas ungünstigere Ausgang. Georg, du hast gerade genickt.
Also ja, ich meine, wir haben ja im Buch auch so diese Katastrophenmythen, wo wir dann auch zeigen, dass es eigentlich gerade in schlimmen Situationen ein sehr menschliches Verhalten ist, ob jetzt beim Hurricane Katharina oder anderen Katastrophen, wo man auch überrascht war über die Hilfsbereitschaft, den Zusammenhalt und die menschliche Komponente. Insofern, ich gehe auch davon aus, dass es jetzt erstmal noch schlimmer werden wird. Aber ich glaube, also vielleicht jetzt nicht unbedingt auf gesellschaftspolitischer Ebene, aber dass es dann vielleicht auch dazu kommen kann, dass man dann im Miteinander auch wieder mehr Solidarität entdeckt. Aber es ist natürlich erstmal eine optimistische Hoffnung und ich sehe auch durchaus die dystopischen Elemente, die jetzt sich am Horizont ja schon recht deutlich abzeichnen.
Ja, wobei das war jetzt zwar nicht gewollt, aber das schließt dann schon so ein bisschen den Kreis zu dem meiner Anfangsbitte an euch. Also wenn jetzt die Zeit noch ein bisschen haariger werden und man sagt, ich bin darauf angewiesen, dass mir jemand hilft. Das haben wir jetzt offensichtlich schon, also nicht nur in Köln, das ist in Hamburg auch so, in Paris und so weiter. Man sagt, wenn dann die andere Seite, die noch helfen kann, sich mal diesen kleinen Schubs geben könnte, dann wäre natürlich die Erfahrung für beide Seiten ausgesprochen positiv, ne? Das ist nämlich auch eurem Buch. Und das ist ja das, was wir auch gelegentlich versuchen zu vermitteln. Ja. Auch in diesen Kreisen, dass man sagt, guck doch mal genau hin, es geht jetzt einfach vielen Leuten nicht gut und nehmt doch mal 50 Euro in die Hand oder macht sonst was, helft einfach und dann probiert doch mal aus, wie sich das anfühlt. Ja. Die Gelegenheit, also man hat heute mehr Gelegenheit, man kann es deutlicher sehen, wie vielen Menschen es einfach nicht mehr gut geht. Materiell und seelisch auch, aber es ist leichter geworden für uns, die wir noch 50 Euro übrig haben, finde ich, zu sagen, ja, komm, ich kann jetzt helfen mit dem, das ist auch notwendig.
Ja.
Das spielt uns doch die Zeit in die Karten, dass man doch das Elend wird so zunehmen, dass wir an jeder Stelle helfen können, müssen nur nach links und rechts gucken.
Ja, also auch neben dem Helfen ist es, glaube ich, auch schon wichtig, sich dann zum Beispiel einfach mal mit dem Nachbarn wieder zu verständigen, zu treffen und da ein persönliches Verhältnis aufzubauen. Vielleicht irgendwie einfach im Hinblick auch auf zukünftige Szenarien, wo es dann vielleicht auch hilfreich ist, den Nachbarn gut zu kennen und sich dann nicht um die Prepper-Ressourcen im Keller die Köpfe einzuschlagen, sondern gemeinsam gucken, wie man durch dunkle Zeiten kommt.
Ja, das hatte ich mir hier nochmal notiert. Wenn ich den beiden so zuhöre, muss ich doch nochmal die Nudelvorräte ja, ein bisschen aufstocken. Aber ich, wie gesagt, ich will das gar nicht ins allzu Komische ziehen. Ich habe unheimlich viel gelernt aus diesem Buch. Ich habe Andreas Georg auch gelernt, was ich sehr, sehr wichtig fand. Was war das? Affen sind ganz anders als wir. Ne? Ich will noch mal kurz noch den amüsanteren Teil hinten dranhängen. Was soll ich? Muss mal meinen Zettel gucken. Ich schreibe mir ja mal alles auf. Aber wo ist denn das jetzt, Kinder? Affen können kein Bier, steht hier. Meine Haupterkenntnis aus eurem Buch, alles andere ist mir ziemlich egal. Diese ganzen Sachen. Affen können kein Bier. Ja. Und was ich auch genommen habe, ist, dass der Kühlschrank und Konservendosen echte Altruismushürden sind. Das habt ihr, glaube ich, sinngemäß zumindest. Lach mich nicht aus. Nein, du hast, weil wir gerade beim Treppen sind. Das fand ich wirklich charmant. Also das habt ihr ja durch die Blume zumindest, glaube ich, transportiert, dass man seit wir Kühlschränke und Konserven haben.
So, was sollen wir jetzt mal aufklären?
Ja, mach das mal bitte.
Ja, ich bitte darum. Also es gab mal eine Zeit, wo die Jäger und Sammler ein Tier erlegt haben im in der kooperativen Jagd. Da war das Problem, dass es keinen Kühlschrank gab. Das war kein Problem, auf den Gedanken wäre keiner gekommen, war der nicht gefehlt. Aber das Tier war meistens dann zu viel für die Gruppe und das Fleisch drohte einfach zu verfaulen. Das heißt, was man gemacht hat, ist zu teilen mit anderen benachbarten Stämmen, die vielleicht gerade nicht erfolgreich waren auf der Jagd. Und dieses Teilen hat einmal natürlich sozial viele Bindungen erzeugt, Verständnis erzeugt und beim nächsten Mal war man selber vielleicht, hat man Pech, aber die anderen hatten was geholt. Seitdem der Kühlschrank ist, ist der Kühlschrank voll und meine Haustür ist zu.
Ja, und seit ich meine serbische Bohnensuppe ernte, immer im Konservofen diese Konserven pressen kann, muss ich auch keinem mehr was abgeben. Nein, ich fand, es sind so, so viele überraschende und schöne Dinge da drin. Also ja, ich habe es jetzt ausreichend empfohlen. Eigentlich machen wir die Sendung nur, damit ihr Bücher verkauft, aber das ist ja gar nicht der Punkt. Nein, das war wirklich großartig. Ich habe noch was gelernt. Altruismus heißt gar nicht, was könnt ihr für mich tun? Oder? Ich meine, ich bin so reingekommen in diese Sendung. Altruismus ist gut für Menschen und das heißt, was könnt ihr für mich tun? Das ist falsch. Nein, aber das hast du, glaube ich, oder habt ihr auch beide, glaube ich, drin. Letzte Frage, inklusive Vermutung meinerseits. Ich habe das Gefühl, und irgendwo stand das, glaube ich, auch, dass wir von dem ganzen, was machen wir denn jetzt oder was mache ich denn jetzt, ist es nicht verkehrt, wieder mal auf Du zu gehen. Habe ich das bei euch gelesen oder habe ich das geträumt? Also, dass man sich mal fragt, nicht, was kann ich für mich tun oder was kann ich jetzt für irgendeine ausgedachte Gruppe, wie für alle Ärzte, Anwälte oder weiß ich auch nicht, Peugeot-Fahrer tun, sondern was kann ich für den anderen tun? Ist das vielleicht mal ein Weg, dass man mal den Blick wegwendet vom Ich und von uns drei, sondern dass man mal in die andere Richtung guckt?
Auf jeden Fall. Also ich meine, das zeigt sich ja auch, dass das durchaus sehr positive Nebenwirkungen haben kann, wenn ich irgendwie das als Resonanzraum begreife, in dem dann auch so das Helfen des einen und, sage ich mal, die verbesserte Situation des anderen für beide ein positives Ergebnis geben. Das heißt, gerade als soziale Wesen sind wir Menschen da ja auch dialogisch aufgestellt. Das heißt, ich muss ja jetzt nicht immer der sein, der in einer Art ausgelebtem Helfersyndrom den anderen hilft, sondern es ist ja ein kommunikatives Ding, was im Dialog dann auch sich erst ausformulieren lässt. Also weil vielleicht sind dann auch die Hilfeszenarien, die ich dem anderen anbiete, bis auf nötige, gar nicht die, die wirklich hilfreich sind. Das kriege ich dann vielleicht gar nicht mit, wenn ich nicht auch im Dialog mit dem Gegenüber bin und auch begreife, wo Hilfe vielleicht auch welchen Stellenwert hat. Und es gibt ja auch so Studien, also weiß ich nicht, dass wenn man einem Obdachlosen 5 Euro gibt, ist das natürlich eine gute und schöne Tat, aber vielleicht ist es noch ein bisschen wichtiger, sich hinzusetzen und mit ihm einfach mal 2 Sätze zu reden. Und vielleicht komme ich dann auch zu anderen Erkenntnisszenarien, wie Hilfe funktioniert und dass vielleicht auch die 5 Euro eine Art von Ablasshandel sind, die ein bisschen herablassend drüber kommen können. Solche Dimensionen, die entdeckt man ja eigentlich erst im Dialog und Austausch mit anderen.
Ja, also es geht um die Entdeckung des Wies, weil sonst, weil wie gesagt, wenn ich auch rein aus diesem lang angelernten Kosten-Nutzen-Kalkül sage, Altruismus ist geil, wer hilft mir, ändert das nicht wahnsinnig viel. Aber der Blick halt auf den anderen, auf den Mitmenschen, also auch, das ist ja eine Lebenshaltung. Auch wenn ich durch die Straßen gehe, vielleicht Menschen mal anzugucken, Menschen wahrzunehmen, mit Menschen Dialog zu treten, dazu vielleicht auch gleich noch ein Satz. Und das ist also eine Grundlebenseinstellung. Und das ist eine grundsätzlich andere Grundlebenseinstellung, als wenn ich das Gefühl habe, ich bin in einem Nahkampf, wo ich die Konkurrenzellbogen ausfahren muss, um der Leistungsgesellschaft meine Position zu halten, weil alle anderen meine Konkurrenten sind. Komplett. Und was natürlich auch der nächste Schritt zu einem Riesenproblem unserer Zeit ist, Einsamkeit. Und vielleicht nur am Rand, wann war das? Im Sommer 2022 beim Schreiben des Buches mir mal gesagt, zur Abwechslung sollte ich vielleicht das mal selber beherzigen, was ich da so aus Papier kleckse. Und aus irgendeinem Grunde musste ich 2 Monate durch die Gegend reisen alleine und habe einfach beschlossen, dass jeden Menschen, den ich treffe, ist ein netter Mensch. Per se. Und mit dieser Einstellung habe ich wahnsinnig viele nette Menschen kennengelernt. Eigentlich viele unterschiedliche, total unterschiedliche Menschen. Und das ist ja auch, was uns so grundsätzlich so ein bisschen fehlt. Wir kennen alle die Filterblase im Internet, im digitalen Raum. Wir haben auch zunehmend eine Tendenz, die im analogen Raum auch zu haben. Das Irre ist, dass Menschen, die sogar eine komplett andere Meinung haben als man selber, sind durchaus nette Menschen und sympathisch und die haben vielleicht aus ihrer Sicht zumindest einen guten Grund, weshalb sie ihre Meinung haben. Und vielleicht versteht man sich ein bisschen besser und kommt zueinander, wenn man einfach zuhört.
Ja, auch einfach irgendwie so wahrzunehmen, dass es irgendwie einen Unterschied zwischen der Idee und dem Menschen gibt und dass ich dann halt über die Idee sprechen kann und nicht direkt den Menschen moralisch abwerten muss oder so. Umgekehrt haben wir da, was Andreas auch sagte, mit dieser Art, das selber erlebbar zu haben, in dem Buch auch so bei den QR-Codes so Exkurse zu protopischen Übungen, wo man quasi so mit kleinen Kniffen im Alltag, indem ich zum Beispiel einfach mal annehme, die Menschen sind mir wohlgesonnen, auch erfahren kann, dass es vielleicht auch eine freundlichere Art des Gesamterlebens an dem Tag war. Und so gibt es halt dann kleine Möglichkeiten, wie man durch eigentlich nicht zu große Veränderungen einfach mal sieht, dass es halt auch anders möglich ist und auch zu einem positiven Ergebnis führen kann für mich und auch für die Umwelt.
Ja, nee, ich nehme das auch das ja. Aber es ist ja vielleicht, man kann ja klein anfangen.
Genau.
Es tut ja nicht automatisch weh. Also wenn wir den Menschen vielleicht vermitteln können, ist nicht automatisch tödlich, wenn du jetzt mal zu jemandem nett bist oder lächelst. Das ist also, auch das wird sicherlich manchmal missverstanden. Also wenn ich dann irgendwelche jungen Frauen anlächle, dann kriege ich von deren Freunden aufs Maul. Aber man kann ja auch vielleicht anders anfangen. So einfach ein Lächeln mal ausprobieren, wie sich das so, wäre es dann so passiert oder zu jemandem nett sein. Und Andreas, du kennst ja auch mein dieses, wenn jeder an sich denkt, ist an alle gedacht. Das ist ja das Credo unserer Zeit offenbar. Aber wenn man sagen würde in einer Gruppe, wenn jeder nur an die anderen denkt, ist ja auch an alle gedacht. Ne? Denn ihr denkt dann ja alle an mich, also ihr guckt dann ja alle auf mich und ich gucke auf euch. Und das ist im Effekt, wenn ich eure Ausführungen richtig verstehe, sogar besser, weil es mehr Freude macht und bessere Gefühle macht, wenn ich jemandem anderen das Leben erleichtere und schöner mache. Dann kommen von links drei Leute und helfen mir. Das ist doch...
Ja, absolut. Ich habe vor 2 Tagen gelesen, ein Grund, weshalb Menschen so einen extremen Reichtum haben, ist in Gesprächen dann, stellt sich raus, die tiefe Überzeugung, dass sie ein eigenes Sicherheitsnetz für sich selber brauchen und dieses extreme Misstrauen, dass sonst kein anderer da ist. Und deswegen muss das Bankkonto bis oben hin gefüllt sein, weil es kann was passieren. Und so verständlich dieser Sicherheitsgedanke ist, so paradox, so in der Endwirkung so destruktiv ist die Lösung, weil wenn wir alle in den gemeinsamen Topf einzahlen würden und füreinander da wären, gäbe es weniger Ungleichheit, weniger Armut und die Reichen, auch sie hätten weiterhin ihr Sicherheitsnetz. Und das ist noch vor allem viel, viel tiefenentspannter, ohne dass ich das Ganze durch die Zeit durch eine Videokamera gucken muss, ob jemand vor meiner Haustür steht.
Okay, das heißt, Schlussempfehlung, traut euch irgendwie so gut zu sein, wie ihr seid, oder? Na, ich meine, ich versuche einen, wirklich, das ist ja wirklich entscheidend, dass man sagt, was müssen wir machen? Also ich finde die Idee gut, zu sagen, mach doch einfach mal, versuch doch mal, mit einem Lächeln oder mit nett sein. Da wollte ich dich noch was fragen, Andreas, vielleicht wisst ihr das auch beide, es gibt doch so ein komisches Experiment, dieses Glücksexperiment, dass man irgendwie zu 3 Menschen nett ist und dann wird die ganze Welt besser, oder habe ich das falsch in Erinnerung?
Georg?
Georg, kriegt ihr das zusammen?
Ich glaube, also im Prinzip, wie Andreas vorhin auch ausführte, diese Art, wie sich das auch fortsetzt innerhalb der, sage ich mal, des Netzwerks und der Bekannten. Und auch Arbeitskollegen, es ist das ja schon etwas, wo ich dann auch eine Perspektive lebbar habe, die also ja natürlich dann auch weitergetragen werden kann. Wenn ich das für mich selber entdecke, kann ich ja auch mit den Kollegen darüber sprechen, was das für eine positive Erfahrung war und vielleicht auch da animieren, das mal auszuprobieren. Und so ist es, glaube ich, tatsächlich, dass ich dann irgendwie so in kleinen Wellen sowas auch fortsetzen kann. Und wie gesagt, das sind kleine inkrementale Veränderungen, die man vielleicht gar nicht so in der gesamtgesellschaftlichen Schau war, aber im persönlichen Umfeld, in der Art, irgendwie dem Leben und dem Alltag zu begegnen, ist das, glaube ich, schon etwas, wo man irgendwie auch etwas größere Zufriedenheit für sich und für andere erreichen kann. Ohne jetzt direkt irgendwie den großen utopischen Wurf da zu haben.
Ja. Glück ist das Einzige, was sich verdoppelt, wenn man es teilt.
Ja.
Okay, du hattest das Schlusswort. das andere kann ich mir jetzt schenken und sparen. Ich hoffe, dass ich euch demnächst wiedersehe. Dich, Andreas, mit einem eigenen Format auf diesem Kanal. Einmal in der Woche bitte Erklärung von Paris Plus. Und mit Georg kann ich dann, weil du dann keine Zeit mehr hast, kann ich mit Georg Comics machen.
Oh ja, das fände ich großartig. Ich bin dabei.
Yay, das hat doch geklappt. So viel zu meinem Altruismus. Schön egoistisch zur Ecke gegrätscht. Es war mir eine Freude. Ich halte das jetzt nochmal hoch. Nee, nicht neben meinen Kopf, weil ich keinen Platz habe heute, sondern vor meinen Kopf. Ihr da draußen kauft alles dieses Buch. Und ich gehe jetzt meine zweite Himbeerernte mit den Tieren teilen.
Draußen. Ich dachte mit den Nachbarn, ja. Oder?
Ja, würde ich auch machen. Die können sich auch gerne selber welche pflücken. Gut, meine Herren, vielen Dank, auch wenn ich kein Jagdschloss bekommen habe. Ich habe viel gewonnen.
Ich frage euch mal nach. Vielen lieben Dank, war toll.
Mach doch mal, ja, das, wenn du jetzt Info at Paderborn und wie die heißen da, so. Mache ich auch gerne selber.
Also die Tischtennisplatte ist da.
Ja, ja, ja. Ich gucke mal, ob ich da Leute für ein Doppel zusammenkriege. Wundere dich nicht, wenn wir da im Hof stehen bei dir. Es war mir eine Freude. Danke.
Herzlichen Dank.
Danke.
Alles Gute. Tschüss. Ciao.